aus 2. Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 7. Gott sprach alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nichts, was im Himmel und auf der Erde ist und im Wasser unter der Erde, kann ihn darstellen. Du sollst keine anderen Götter anbeten und verehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Die mir untreu werden, lasse ich nicht davonkommen. Wenn die Väter Schuld auf sich geladen haben, ziehe ich auch die Kinder zur Verantwortung, bis zur 3. und 4. Generation. Doch die mich lieben und meine Gebote befolgen, erfahren meine Güte noch in 1000 Generationen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Guten Morgen. Ich spreche ein kurzes Gebet zu Beginn. Gott, vielen Dank für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Vielen Dank für diese schöne Kindersegnung, für neues Leben, das immer wieder entsteht und das du segnen und zum Blühen bringen willst. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, unser Herz aufzumachen für das, was du zu uns sagen möchtest, was du zu uns und zu unserem Herz sprechen möchtest durch diesen Text. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was ich meine, ob ihr schon mal ein Schild gesehen habt, bei dem ihr gedacht habt, die Story hinter dem Schild, die wüsste ich gerne. Da wüsste ich irgendwie gerne, wie es dazu gekommen ist, dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, ein Word-Dokument zu öffnen, dieses Schild irgendwie abzutippen, eine bestimmte Regel oder was auch immer vor Geschäften, vor Läden oder wo auch immer man solche Schilder findet, irgendwie aufzuschreiben, auszudrucken, zu laminieren und an die Tür zu hängen. Was ich meine, so Schilder, die so manchmal so seltsam oder witzig oder irgendwie so unerwartet sind und man sich fragt so, warum muss es für diesen speziellen Fall ein spezielles Schild und eine Regel geben? Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Ich habe ein Schild gesehen aus den USA, so ein schön laminiert und gestaltet irgendwie, das so an der Eingangstür von einem Laden war und da stand drauf, no guns, okay, für Amerika gut, no smoking, irgendwie auch gut, kann man auch irgendwie gut mitgehen, klar, soll man im Laden nicht machen. Und dann 3. Punkt, no penguins. Und man kann sich schon die Frage stellen, wie oft muss da irgendwer mit einem Pinguin in diesen Laden gegangen sein, bevor sich ein Mitarbeiter genötigt gefühlt hat, hier die extra Regel auszudrucken und aufzustellen und an die Tür zu machen als Schild, bitte lass deine Pinguine zu Hause. Es gibt ganze Internetseiten, die voll sind, die dem gewidmet sind, solche Schilder und solche Regeln und solche Dinge zu sammeln, die man dann irgendwie nachlesen kann. Und das Lustige oder das Interessante an diesen Schildern ist ja, dass man den Kontext eben nicht kennt. Dass dann nur so einmal random dann da steht, no guns, no smoking, no penguins. Aber es gibt ja einen Anlass dafür. Es gibt irgendeinen Grund, warum jemand mal dieses Schild, diese Regel aufgestellt und ausgedruckt hat. Und der Punkt dabei ist, um den es mir geht, ist so Schilder, so Regeln entstehen eben einfach nicht im luftleeren Raum, sondern haben eine Geschichte, haben eine Story, haben einen Kontext, den man kennen muss, um die Regel dahinter zu verstehen. Wir predigen heute über die 10 Gebote. Und die 10 Gebote, was mich an denen heute in dieser Predigt vor allem interessiert, und wir haben gerade den Anfang auch nur der 10 Gebote gehört und gar nicht die ganze Liste, sind weniger so die ganz einzelnen Dinge und Gebote, die hier so formuliert sind, sondern über die lohnt es sich auch nachzudenken und das werden wir auch teilweise noch in den nächsten Wochen machen. Aber was mich vor allem interessiert in dieser Predigt, worüber ich nachdenken will, ist genau dieser Kontext, genau diese Story, in der diese Gebote entstehen. Wir sind gerade insgesamt in einer Predigtserie über das 2. Buch Mose. Das ist das 2. Buch insgesamt in der Bibel, manchmal auch Exodus genannt. Und in diesem Exodus, in diesem Buch, in dieser Story, geht es grundlegend um die eine größte, wichtigste, bis heute identitätsstiftende Geschichte für Menschen jüdischen Glaubens. Und auch eine, die für den christlichen Glauben unglaublich wichtig und prägend geworden ist. Nämlich eben die Geschichte des Exodus. Exodus heißt übersetzt so viel wie Auszug oder Aufbruch oder sowas. Und es ist die Geschichte davon, wie Gott sein Volk, das jahrhundertelang in Ägypten unter dem Pharao als Sklaven und als Knechte und Mägde dienen musste, ausgebeutet wurden, denen es richtig dreckig ging, wie Gott eingreift in die Geschichte und dieses Volk befreit. Sie von der Macht des Pharao befreit und sie in die Freiheit führt. Und Teil dieser Story ist die Episode, die wir eben heute gehört haben. Ist diese Episode, in der Gott ihnen die 10 Gebote gibt. Das ist Teil von einer bestimmten Story, von einem bestimmten Kontext. Und meine These in dieser Predigt ist, dass wenn wir nicht den Kontext und nicht die Story uns klar machen, in denen diese 10 Gebote entstehen, dass das dazu führt, dass wir sie eigentlich nicht wirklich verstehen. Dass wir nicht wirklich checken, was dahinter steckt und was es eigentlich mit diesen Geboten auf sich hat. Deswegen möchte ich das als Aufhänger nehmen, um so ganz grundsätzlich mit euch zu überlegen und anzugucken, warum es zwar hier diese Gebote gibt und insgesamt in der Bibel sehr viele Gebote und Vorschriften und Regeln und so weiter gibt, aber warum weder die jüdische noch die christliche Religion noch der christliche Glaube eigentlich eine Gebotsreligion sind. Die Gebote, die einzelnen Regeln und Gesetze sind nicht der Punkt. Und all das wird einem völlig klar, erst wenn man sich die Story und den Kontext für diese Gebote anguckt. Und ich glaube, es gibt manchmal so ein Missverständnis, gerade auch über den christlichen Glauben, dass es da ganz viel um Gebote und Vorschriften geht, ganz viel um Do's und Don'ts, dass wenn du Christ oder Christin wirst, im Grunde du dein Hirn vorne abgeben kannst, weil ab jetzt irgendwie in einem Buch steht, wie du leben sollst und dich verhalten sollst, was die Do's und Don'ts sind. Und ich fürchte, dass das so ein ganz schiefes, trauriges Klischeebild von dem ist, worum es eigentlich in Geboten und vor allem im Glauben geht. Dass es nicht darum geht, dass dein Leben jetzt fremdbestimmt durchgeregelt ist, sondern dass es da um was ganz Lebendiges, Gutes, Dynamisches geht. Dass es viel anspruchsvoller ist als manchmal dieses Klischeebild, das wir so mit uns rumtragen. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken in 3 gedanklichen Schritten. Punkt 1 wird sein Freiheitsversprechen. Punkt 2 will ich mit euch über Jazz nachdenken. Und Punkt 3 habe ich genannt Herzensschutz. Freiheitsversprechen, Jazz und Herzensschutz. Jetzt weiß ich nicht, ich rede hier die ganze Zeit so über 10 Gebote, als würden wir die alle kennen. Vielleicht haben die schon mal in deinem Leben eine Rolle gespielt, weil du Kommunionsunterricht oder Konfirmandenunterricht hattest und vielleicht noch so ein Pfarrer oder Pfarrerin so von einer alten Schule hattest, wo du die sogar auswendig lernen musstest und irgendwie beim Lesen vom Text gerade sind die wieder in deinem Gehirn so hochgekrochen und du kannst dich erinnern, dass du die schon mal gesehen hast. Vielleicht hast du dich aber auch noch nie damit beschäftigt und trotzdem, selbst wenn du sagst, dass du mit christlichem Glauben und mit Religion und all sowas gar nicht viel zu tun hast, gibt es ja so 2, 3 Dinge, die man vielleicht so aus der Distanz trotzdem kennt und weiß. Und ich würde sagen, die 10 Gebote, da ist das Potenzial recht hoch, dass selbst wenn du sie nicht im Einzelnen kennst, du schon mal gehört hast, ja, sowas gibt's irgendwie. Sowas steht irgendwie in der Bibel, sowas gibt's im christlichen Glauben. 10 Gebote eben, die Gott irgendwie mal dem Volk gibt. Also auf der einen Seite sind diese 10 Gebote sehr bekannt. Und auf der anderen Seite, ich habe schon jetzt einmal gesagt, glaube ich, dass wenn wir das nur so isoliert, diese Liste jetzt angucken würden, ein bisschen stumpf, die Do's und Don'ts, die da draufstehen, dass wir dann eben eigentlich die ganz entscheidenden Dinge an diesen Geboten verpassen. Und darum gucken wir uns jetzt nochmal diesen Kontext und die Story, innerhalb von der diese 10 Gebote gegeben werden, nochmal an. Ich habe die Story schon gerade kurz angerissen. Es geht um den Weg, den Gott mit dem Volk aus der Knechtschaft und Sklaverei in Ägypten bis ins verheißene Land zurücklegt, wo sie in Freiheit als Volk, Gleiche unter Gleichen, ohne König, ohne Herrscher, zumindest war das mal die Idee von Gott, miteinander ein Leben in Freiheit führen und üben sollen. Und jetzt sind sie noch nicht da, aber sie sind eben auch nicht mehr in Ägypten, sondern sie sind so auf dem Weg von A nach B und so mittendrin in der Story bekommen sie jetzt unterwegs zum Land in die Freiheit, bekommen sie von Gott diese Gebote. Und jetzt spreche ich die ganze Zeit schon von Geboten, weil wir uns das irgendwie so angewöhnt haben, weil das so ein stehender Begriff ist, die 10 Gebote. Und manches davon ist ein Gebot, du sollst und du sollst nicht. Das klingt ja irgendwie erstmal stimmig nach Gebot. Und trotzdem glaube ich, dass diese Vokabel, dieser Begriff Gebot uns von vornherein vielleicht auf eine bisschen falsche, missverständliche Fährte führt. Das hebräische Wort dahinter, Torah, ist eigentlich ein bisschen was anderes. Nicht einfach ein Gesetz, nicht einfach eine Ansage, ein Gebot, sondern man übersetzt es eigentlich besser mit sowas wie Weisung, wie Lehre. Man könnte vielleicht sogar sagen Richtungsanweisung. Es hat was mit Weisheit zu tun, damit einen guten Weg zu finden, sein Leben zu gestalten. Was ist Tora? Was ist die Tora? Vielleicht hast du schon mal davon gehört, es ist das Herzstück der hebräischen Bibel. Das, was in den christlichen Bibeln so die ersten 5 Bücher Mose sind, die ersten 5 Bücher der Bibel, das ist eben für jüdische Menschen das Herzstück ihrer hebräischen Bibel, der Anfang ihrer Story. Und in die Tora, diese Gesetzessammlung, diese Gebote, das ist viel mehr als nur Gesetzestexte. Das steht da auch drin, aber es ist Storytelling, es ist Geschichtsschreibung, man findet manche Gedichte da drin und auch dann klassische Gebote, das stimmt schon auch. Aber all das, dieser Mix und dieses Sammelsurium an Genres und an Ideen und an Gedichten und Storytelling, all das zusammengenommen ist Tora, ist Weisung, ist Anweisung fürs Leben. Das alles im Zusammenspiel, nicht nur die Einzelanweisungen sozusagen, sondern all das zusammengenommen ist das, wonach jüdische Menschen ihr Leben ausrichten und nicht nur die paar Verse dazwischen, die de facto klassische Gebotstexte sind. Und wenn wir schon auf dieser Spur sind, ich glaube, dass wir hier noch viel mehr vom jüdischen Glauben und dem Umgang mit den Geboten dort lernen können. Es geht schon los mit der Frage, was ist hier eigentlich das erste, in Anführungsstrichen, Gebot? Du kannst ja mal nochmal in den Text gucken oder vielleicht kommen da auch so alte Konfi-Unterrichtsreflexe bei manchen aus der Tiefe des Gehirns hochgekrochen, aber in christlicher Tradition hat es sich etabliert zu sagen, Gebot 1 ist dieser Satz, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das klingt ja irgendwie nach einem Gebot, also das ist dieser erste du sollst oder du sollst nicht Satz, also wird das ja das erste Gebot sein. In der jüdischen Tradition, und es passt ja zu dem, was ich gerade gesagt habe, gehen die 10 Gebote aber anders los, nämlich mit Vers 1 und Vers 2. Ich lese sie nochmal vor. Gott sprach all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Für jüdische Menschen gehen die 10 Gebote genau damit los. Und was für einen Unterschied macht das? Ich glaube, einen sehr, sehr großen. Weil diese ersten Sätze, die passen nicht in unsere Kategorie von Gebot und Gesetz. Das ist ja gar kein Gebot. Das ist ja gar keine Anweisung. Das ist ja gar kein du sollst oder du sollst nicht. Und in der jüdischen Tradition wird auch eher von den 10 Äußerungen, den 10 Worten gesprochen, als von den 10 Geboten. Und die erste Äußerung, das erste Wort und das, woran eigentlich dann alles andere hängt, was danach kommt, was nicht nur Beiwerk, sondern was der entscheidende Kontext von allem ist, ist genau das. Gott sagt, ich habe dich befreit. Damit gehen die 10, in Anführungsstrichen, Gebote eigentlich los. Und ich kann es nicht genug betonen, weil es mir so wichtig ist, dass wir diesen Teil nicht verpassen. Der Beginn der 10 Gebote ist die Erinnerung daran, ich habe dich befreit. Ich bin der Gott, der deine Freiheit will. Über allem steht diese Überschrift. Bevor es irgendeine Regel gibt, bevor es irgendein du sollst oder du sollst nicht gibt, bevor Israel irgendetwas tun soll, hat Gott schon längst etwas gemacht. Er hat sie befreit und er erinnert sie daran, für die Beziehung hier zwischen mir und euch, zwischen mir Gott und euch als Volk Israel, die Grundlage für diese Beziehung ist nichts, was ihr tut oder was ihr nicht tut. Grundlage für diese Beziehung ist, dass ich euch freigemacht habe. Das ist die Grundlage. Und wenn wir nicht damit anfangen, dann glaube ich, wird alles immer schief. Ich glaube, dass das massiv Auswirkungen hat auf dein und auf mein Gottesbild. Vielleicht hast du auch da so ein Klischeebild von Gott und von Glaube im Kopf. Das Bild von einem Gott, der versucht, Menschen klein zu halten, ins Leben hineinzusteuern, was man darf und was nicht. Und so insgesamt irgendwie so ein miesepetriger alter Sack, der einem nichts gönnt. So Bilder, glaube ich, haben Menschen im Kopf manchmal. Und ich verstehe das, es ist aber nicht der Gott, wie die Bibel ihn vorstellt. Sondern wir fangen damit an, dass Gott die Freiheit will. Dass er will, dass das Leben blüht. Und wenn du nicht damit anfängst, dass seine Gnade allem anderen vorausgeht und du in deinem Leben vor jedem Gebot entdecken darfst, Teil einer Story zu sein, in der Gott das Beste für dich will, in der er deine Freiheit will, dann wird alles von vornherein schief. Wenn dein Gottesbild losgeht mit dem Satz, du sollst und du sollst nicht, dann hast du es nicht mit dem Gott der Bibel zu tun. Und das ist nicht nur hier so, sondern es ist der rote Faden, der sich durch dieses ganze Buch durchzieht, wie Gott vorgestellt wird, dass Gottes Gnade immer schon vorausgeht, immer Schritt eins ist, immer die Grundlage von allem ist, dass Menschen die Güte und Barmherzigkeit, die Freiheit entdecken als Beziehungsgrundlage für unser Leben mit Gott, dass er es unendlich gut meint, dass du Gott kennenlernst, nicht als den, der bestimmte Sachen von dir will, sondern Gott kennenlernst als den, der dir mit seiner Gnade, seiner Annahme, seiner Liebe begegnet und dem du Vertrauen lernen darfst, dass er es unendlich gut meint mit dir. Dafür gibt Gott dann nämlich Schritt 2 die Gebote, die Weisungen, die Richtung. Also sozusagen, wie du auf Grundlage von dieser Erfahrung, dass Gott es gut meint, dass er deine Freiheit will, wie du auf dieser Grundlage jetzt dieses Leben in Freiheit gut gestalten kannst. Was Gottes Ideen davon sind, wie so ein Leben in Freiheit dann irgendwie gut funktionieren kann. Was dafür wichtig ist. Was geschützt werden soll im Leben, damit Freiheit funktioniert. Damit Freiheit für alle funktioniert. Diese Gebote sind nichts Spielverderberisches, Böses von Gott, sondern sie sind Gottes Idee dafür, wie wir dieses Geschenk namens Leben gut gestalten können. Und immer mit dem Herz dahinter und mit dem Ziel dahinter, dass das Leben frei bleibt und aufblühen kann, geschützt wird, was schützenswert ist. Wir hatten schon letzte Woche in der Predigt dieses Bild und ich finde, es passt hier aber wieder ganz gut als Illustration. Es ist die Art Freiheit, die dir ein Geländer auf dem Balkon gibt. Stell dir vor, du hast einen Balkon, du möchtest da irgendwie mit Leuten sein, einen schönen Grillabend jetzt im Mai machen. Du hättest nicht die Freiheit dazu, wenn dieser Balkon nicht irgendeine Art von Umrandung hätte, die dir die Sicherheit gibt, dich dort in Freiheit aufhalten zu müssen, gar nicht darüber nachdenken zu müssen, ob du zu nah an den Rand kommst oder nicht. Das ist das, was die Gebote für eine Funktion haben. Sie schützen das, was schützenswert ist, damit du dich innerhalb von diesen Geboten, von diesen Zäunen sozusagen, in Freiheit bewegen und glauben und aufhalten und aufblühen kannst. Und es gibt mehr als diese 10 Gebote in der Bibel, es gibt eine ganze Menge. Aber diese 10 Gebote sind auch deswegen vielleicht so bekannt geworden oder so einzigartig, weil sie schon eine ziemlich gute Grundlage sind. Weil sie schon ganz schön viel, ein ganz schön guter Anfang sind, um dieses Leben in Freiheit zu schützen. Die Gebote sind sowas wie die Hausordnung, die Gott seinem Volk gibt, jetzt, wo sie in Freiheit leben, damit es für alle funktioniert, damit alle in Freiheit leben können und frei bleiben können. Und wir haben sie jetzt nicht alle abgedruckt gehabt, aber so Dinge wie, dass dein Ruf geschützt wird, weil Gott sagt, ihr sollt nicht falsche Dinge übereinander, voreinander erzählen. Ihr sollt Gerüchten keine Kraft geben. Dein Ruf ist geschützt in dieser Gemeinschaft von befreiten Menschen. Alte Menschen sind geschützt, Vater und Mutter ehren. Wir können das für uns übersetzen als, wir sollen in unserer Gesellschaft den Auftrag wahrnehmen, alte Menschen zu schützen. Alte Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, wenn sie nicht mehr selber für ihr Leben sorgen können. Wir sollen in harmonischen, in geschützten, guten Beziehungen leben. Dein Eigentum ist vor mir geschützt und mein Eigentum ist vor dir geschützt. Eigentlich total die Basics. Aber Gott sagt, ihr braucht das und ihr müsst euch alle darauf verpflichten, damit es für alle funktioniert. Weil auch der Aspekt ist mir daran sehr wichtig zu sagen, Gott befreit das Volk und Gott gibt diese Gebote und damit passiert etwas, was eigentlich in der damaligen Zeit und Kultur überhaupt nicht vorgesehen war. Dass nämlich diese Gebote für alle Menschen gleichermaßen gelten. Keine Hierarchie, kein Unterschied. Ein total egalitäres Projekt eigentlich, wenn man so will. Für die Zeit damals unvorstellbar und progressiv. Wer hat sonst Gebote erlassen? Könige, Pharaonen, Herrscher, die Oberschicht, die Eliten. Und wenn sie Gebote erlassen haben, dann konnte man sich ziemlich gut darauf verlassen, dass das Gebote und Gesetze waren, die am Ende ihnen in die Karten gespielt haben. Die am Ende ihnen geholfen haben, sich durchzusetzen. Und wenn Gott sagt, für euch als ganzes Volk, jenseits aller Hierarchien, für euch alle gelten diese Gebote, die ich euch gebe, dann hat es auch diesen progressiven Zug zu sagen, unter euch wird es keinen geben, der hier entscheidet, wie die Spielregeln sind. Bei euch werden sich nicht die Mächtigen und die Lauten und die Starken und die, die es immer irgendwie schaffen, auf Kosten von anderen Leben durchsetzen, sondern bei euch werde ich regeln, wie es für alle funktioniert. Und ich werde euch alle auf diese Gebote verpflichten. Ein revolutionär progressives Konzept für die damalige Zeit. Ein Schutzgeländer, das Gott dem Volk gibt für ein Leben in Freiheit, das für alle möglich sein soll. Und ich glaube, wenn man sich das alles so klar macht, dann wird auch vielleicht ein Stück weit deutlich, warum jüdische Menschen von diesen Geboten nicht als lästige Pflichten sprechen. Sondern wenn man sich da mit Menschen unterhält oder wenn man Texte liest über die Gebote, auch in der Bibel selbst, gibt es ganze Gedichte, die auf die Gebote Gottes geschrieben werden. Weil sie sagen, es ist so ein kostbares Geschenk. Leben in Freiheit, das für alle möglich sein soll. Was für ein unglaubliches Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und gleichzeitig entdecken wir in der Bibel noch was anderes. Und das ist dann mein zweiter Punkt, über den ich mit euch nachdenken will. Wir sehen, dass in der Bibel Gebote und Weisungen nicht einfach statisch sind. Einmal verordnet werden als Hausordnung, die für immer und für alle Zeit gelten muss, sondern dass da eine gewisse Dynamik drin ist. Dass bestimmte Dinge diskutiert werden, in der Bibel selbst, teilweise wieder relativiert werden. Warum? Weil sich die Story weiterentwickelt, weil sich der Kontext ändert, weil andere Dinge passieren, die jetzt neu geregelt werden müssen und Gebote, die mal sinnvoll waren, für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten Kontext, jetzt einfach irgendwie ins Leere laufen und nicht mehr so zutreffen, wie sie mal zugetroffen haben. Ein Beispiel ist, wir haben diesen Satz gerade gehört, dass Gott sagt, wenn die Väter sozusagen sich nicht an die Gebote halten, sagt Gott, werde ich auch die Kinder, die nachfolgenden Generationen dafür zur Rechenschaft ziehen. Wir sehen in späteren Texten der Bibel, wo genau das diskutiert wird. Ist es eigentlich wirklich so? Stimmt das? Oder ist es nicht vielmehr so, dass jede Person selber gerade stehen muss und Verantwortung übernehmen muss für das eigene Leben, für das, was wir tun und was wir auch nicht tun? Man sieht, dass gerade der jüdische Glaube und ehrlich gesagt die Bibel selbst da einen gewissen diskussionsfreudigen, flexiblen Umgang mit diesen Geboten haben. Nicht, um sie irgendwie auszulöschen oder um irgendwie beliebig zu sein, sondern um immer wieder neu zu überlegen, was ist das Ziel dahinter? Das Ziel dahinter ist, Leben in Freiheit zu ermöglichen. In unserer neuen Situation, in unserem neuen Kontext. Welche sinnvollen, guten, neuen Gebote und Regeln braucht es? Und welche braucht es vielleicht auch nicht mehr, damit wir genau das hinkriegen? Leben in Freiheit, das für alle möglich sein soll. Die Gebote wachsen sozusagen mit in dem Maße, wie das Volk wächst und sich verändert. Und was wir alle vielleicht kennen, was in einer Dreier-WG mal für alle gepasst hat, muss verändert werden an WG-Regeln, wenn man auf einmal zu Fünfter wohnt und es eine Waschmaschine gibt und die Miete erhöht wird und wir einen neuen Internetanschluss brauchen. Auf einmal braucht es angepasste WG-Regeln. Und so ein bisschen ist das eben auch mit den Geboten. Die sind ein guter Startpunkt, gerade diese 10 Gebote. Und da sind auch zeitlose Gedanken dahinter. Aber so in dieser Form ist es gerade nicht so, dass wir unsere Verantwortung und unser Gehirn abgeben können und jetzt einfach sagen, das ist stumpf die Liste an Do's und Don'ts. Sondern gerade nicht, weil es beliebig ist, sondern gerade weil sich Dinge und Leben entwickeln und verändern, geht es immer wieder darum, miteinander und mit Gott zu ringen und um verantwortungsvoll darüber nachzudenken, wie wir diese Idee, diesen Freiheitsgedanken dahinter für uns und unsere Zeit aktualisieren können. Es passt manchmal nicht ganz zu dem, was manche gerne aus der Bibel machen würden. So eine Art Regelkatalog und Lexikon, wo du für jede Lebenssituation irgendwie nachschlagen kannst. Ja, F wie Finanzen, E wie Erziehung. Und dann findest du da drei Sätze, die für immer gelten und was du für immer tun sollst oder nicht tun sollst. So funktioniert die Bibel nicht. Und wir sehen das schon allein daran, dass manche dieser Gebote, wenn man genauer hinguckt, sehr klar und eindeutig sind, aber andere auch nicht. Andere bleiben so ein Stück interpretationsbedürftig und sind sehr bewusst irgendwie offen formuliert. Also, du sollst nicht töten, ist so ein Gebot. Das ist ziemlich klar, was damit gemeint ist. Darüber müssen wir nicht irgendwie diskutieren. Aber was bedeutet es, heute in unserer Gesellschaft Verantwortung für alte Menschen zu übernehmen, die sich nicht mehr selbst versorgen können? Wir werden heute andere Antworten darauf finden, als vor 3000 Jahren das Volk Israel in einer Zeit der Agrarwirtschaft. Und es ist nicht, weil wir damit irgendwie die Gebote verlassen wollen oder die nicht mehr gut sind, sondern es ist genau um den Geist und den Richtungssinn hinter den Geboten für uns heute zu finden und anzuwenden. So ein anderes Gebot, das hier drin steht, du sollst den Feiertag heiligen. Gott will, dass du für dich annehmen kannst, dass du mehr bist als das, was du produzierst und leitest. Und immer wieder in der Bibel wird so betont, den Sabbat, den Feiertag zu heiligen, dir Zeit zu nehmen, das Leben zu genießen. Aber was genau bedeutet das? Für manche kann es bedeuten, den ganzen Tag auf dem Sofa zu chillen und Netflix zu gucken, weiß ich nicht. Für andere vielleicht irgendwie ganz viel Sport zu machen und unterwegs zu sein. Es ist nicht bis ins Kleinste hinein geregelt. Und in der jüdischen Tradition gibt es bücherweise Diskussion darüber. Sind es jetzt 1000 Schritte oder doch nur 800, die du an dem Tag gehen kannst? Und es ist kein kleinliches, irgendwie klein im Detail sich verlieren, sondern die Idee ist, verantwortungsvoll für sich und miteinander herauszufinden, wie können wir dem, was hier gemeint ist, dass wir ein gutes Leben in Freiheit führen, wie können wir dem heute gerecht werden? Die Bibel ist keine Checkliste, die du abhaken kannst und dann am Ende weißt, du stehst auf der moralisch richtigen Seite, sondern die Bibel lädt dich ein, Teil einer Story zu werden, in der es darum geht, dass wir miteinander ein Leben in Freiheit führen lernen. Und darum ist Leben mit Gott und das Glaube eben manchmal mehr wie Jazz, wie Menschen, die zusammen in einem Jazzorchester spielen. Ich liebe so Jazz-Sessions. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt auch so in Berlin so ein paar Spots, wo man hingehen kann abends. Und wenn du schon mal bei so einer Jazz-Session dabei warst, wenn Menschen miteinander spielen, dann fängt es meistens so an, dass irgendwie so ein Standard-Jazz-Stück ausgesucht wird, Watermelon Man, was auch immer, Cantaloupe Island. Und dann spielen am Anfang alle getreu nach den Noten dieses Stück. Es gibt eine klare Tonart, es gibt einen klaren Rhythmus, eine Taktart und so weiter und so fort. Und dann, und das ist das, was ich dann meistens daran liebe, ist, dass dann die einzelnen Instrumente anfangen zu improvisieren über dieses Stück. Und ich finde, das ist eine ganz gute Illustration für das, worum es mir hier geht. Weil beim Jazz können Leute dann improvisieren, in aller Freiheit, wenn sie sich sicher sein können, dass manche gemeinsamen Basic-Regeln von allen eingehalten werden. Dass alle weiter in dieser Tonart bleiben. Dass alle weiter in dieser Taktart bleiben. Dass wir uns einig sind, was hier der Rhythmus ist. Dass wir uns überhaupt einig sind, dass hier manche als Solisten auftreten und sich irgendwie frei ausleben können. All das muss gegeben sein als gemeinsame Grundlage, die dann die Freiheit ist, für manche darüber zu improvisieren, wo dann nicht mehr jede Note vorgegeben ist. Im Gegenteil, wo spontan Dinge passieren können, da wo es Leute vielleicht gerade irgendwie hintreibt, wo sie dann in aller Freiheit improvisieren können. Die Gebote hier, die regeln schon einige Basics und es ist gut, das, was für alle gelten soll und für alle klar sein muss. Und trotzdem gibt es da auch noch ganz viel Freiheit, das für sich auszugestalten. Zu improvisieren, gerade nicht es beliebig zu machen. Es ist sogar ziemlich anspruchsvoll, es ist das Gegenteil von beliebig. Aber es ist eben nicht so, dass jede Note in deinem Lebenslied, die du anstimmen sollst, schon von vornherein festgelegt ist. Und wenn du daneben singst, dann bekommst du eins auf die Finger, als wäre Gott irgendwie eine Klavierlehrerin der russischen Schule. sondern ich glaube, Gott liebt es zu sehen, was wir in Freiheit dann damit machen. Und wir wissen gleichzeitig aber, welche Dinge sind, die Gott so wichtig sind, um miteinander musizieren zu können, welche Harmonien unverhandelbar sind, was das Stück, vielleicht könnte man es so sagen, sogar mit den Zuhörern und Zuhörerinnen quasi machen soll. Dass wir genau das weiter überlegen und weiterziehen können in unsere Zeit. Also nochmal konkret mit einem Beispiel gesagt, wenn wir wissen, dass Gott die Freiheit von allen schützen will, dann können wir als Christen und Christinnen natürlich und sollten darüber nachdenken, was das zum Beispiel für Umweltschutz, für Klimaschutz bedeutet. Auch wenn in den 10 Geboten kein einziges Gebot sagt, und jetzt setzt euch bitte für Klimaschutz ein. Aber wir kennen das Herz und den Spirit und den Geist hinter den Geboten, zu schützen, was schützenswert ist, damit Leben in Freiheit für alle möglich ist. Und dann ergibt es nur Sinn zu sagen, heute in unserer Zeit gehört das selbstverständlich dazu, dass wir dann darüber nachdenken, wie guter Klimaschutz und Umweltschutz gelingen kann. Das ist ganz auf Linie von diesen Geboten und von dem, was Gott für uns will. Ein letzter Punkt. Wir haben jetzt viel so allgemeiner über Gebote gesprochen, Gebote in Anführungsstrichen, für diese Weisung, für diesen Richtungssinn, von dem Gott will, dass wir danach fragen und gucken, dass wir danach leben und miteinander es immer wieder aktualisieren und aushandeln, was das für uns heute heißt. Und ich will mir ganz am Schluss im letzten Punkt aber kurz nochmal eines dieser Gebote, die auch im Text waren, ganz konkret angucken. Weil auch da könnte man sagen, ist das die Grundlage dann für alle anderen und weiteren Gebote. Das, was bei uns, nicht in der jüdischen Tradition, das hatten wir, aber was bei uns nämlich als erstes Gebot gesehen wird. Dieser Satz, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da will ich nochmal kurz mit euch drüber nachdenken, weil ich glaube, dass das auch wieder so ein Grundlagensatz ist, an dem alles andere dranhängt. Man könnte überlegen, in einer Zeit heute, wo sowieso kaum mehr Menschen religiös sind oder immer weniger, wo irgendwie die Götter sowieso nicht mehr eine große Rolle spielen, im Gegensatz zu vor 3000 Jahren, dass dieser Satz, dass dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, irgendwie obsolet ist und irgendwie Quatsch ist, darüber heute noch nachzudenken. Ich glaube aber, dass das nicht der Fall ist. Ich möchte kurz sagen, warum. Etwas, worüber wir im Berlin-Projekt bei uns häufiger nachdenken, ist, dass wenn wir ehrlich sind und unser Leben angucken, dass wir vielleicht doch noch manchmal ganz schön viele Götter in unserem Leben haben. Wir würden es vielleicht nicht so nennen. Und gerade wenn du nicht religiös bist, ist dir diese Sprache vielleicht fremd. Und das verstehe ich. Aber die Logik dahinter, die kennst du vielleicht trotzdem auch aus deinem eigenen Leben. Schau, ich glaube, dass unser menschliches Herz irgendwie so gebaut und so angelegt ist, dass es sich immer wieder und ständig sowas Ähnliches wie ein Gott sucht. Dass wir ziemlich viele Einflüsse und Dinge in unserem Leben haben, nach deren Pfeife wir letztlich tanzen. Nach deren Pfeife unser Herz tanzt. Die de facto diesen gottähnlichen Stellenwert in unserem Leben haben. Und es können für uns ganz unterschiedliche Dinge sein. Es können auch Dinge sein, die an sich eigentlich total gute Sachen sind. Aber es kann sein, dass dein Streben und dein Wunsch nach Erfolg, um jeden Preis erfolgreich zu sein, diesen Stellenwert in deinem Herzen bekommen hat. Es können andere materielle Ziele sein. Es können innere Aufträge sein, nach denen dein Herz irgendwie, nach dessen Pfeife dein Herz tanzt, von allen gemocht zu werden und ja, keine Konflikte zu provozieren. Andere Verhaltensmuster oder Denkmuster, von denen du es kaum schaffst, irgendwie frei zu werden und loszukommen, die eine unglaubliche Macht über dich und über mich haben. Ich schaffe das eh nicht. Andere meinen es nicht wirklich gut mit mir. Ich verdiene diesen Job gar nicht, warum sollte ich mich bewerben? Was auch immer es sein mag für dich, ich glaube, es gibt alle möglichen kleinen Herrscher in unserem Herzen, die viel zu viel Macht und Einfluss über dein und über mein Herz haben. Die dich und mich ganz schön stark halten und beeinflussen. Und da kommt jetzt dieses erste Gebot ins Spiel. Ich habe vorhin gesagt, die Gebote sind sowas wie Freiheitsversprechen von Gott. Und das heißt, die Frage auch an dieses Gebot ist genau die, inwiefern ist es ein Freiheitsversprechen zu sagen, Nur Gott bekommt diesen Stellenwert in unserem Herzen. Nur an Gott hängen wir uns so, wie wir sonst so oft an anderen Dingen hängen. Nichts anderes bekommt diesen Platz, diesen Stellenwert in unserem Leben. Und die These dahinter ist eben genau die, dass dieser Gott der Einzige ist, der wirklich deine Freiheit will. Der Einzige, dem dieser Platz zusteht, weil er der Einzige ist, der dein Herz nicht klein halten, der dein Leben nicht klein machen will, sondern der von ganzem Herzen will, dass dein Leben aufblüht und du wahre Freiheit entdeckst. Und die Idee ist jetzt, eben nur die Beziehung zu Gott funktioniert nach dieser Logik, von der ich vorhin gesprochen habe, dass zuerst die Freiheit und die Annahme und die Gnade kommt und danach erst alles andere. Nur diese Beziehung ist eine Beziehung auf der Grundlage, dass du geliebt und gewollt und angenommen bist und nicht erst dann dazugehörst, wenn du performst und wenn du dich an die du sollst und du sollst nicht Dinge, die alles andere in unser Leben hineinspülen wird, hältst. Weil alles andere funktioniert immer eigentlich andersherum. Wenn deine Noten stimmen, dann kannst du das Stipendium bekommen. Du sollst gute Noten schreiben. Wenn du die richtige Musik hörst, wenn deine Wohnung die richtige Inneneinrichtung hat, wenn du die sprachlichen Codes kennst und die richtige Fashion, die du gerade tragen musst, dann kannst du dabei sein und dazugehören. Du sollst nicht falsche Musik hören. Du sollst nicht langweilige Urlaub machen und auf Instagram posten. Du sollst zeigen, dass du es verdienst, dazuzugehören, und dann bist du drin. Und falls nicht, bist du draußen. Ich glaube, wir alle laufen mit ganz schön vielen Du sollst und Du sollst nicht setzen durch unser Leben. Das Leben mit Gott funktioniert genau andersherum. Das Erste, was Gott dir zuspricht, damit du dazugehören kannst, damit du seine Liebe, seine Gegenwart für dich erfahren darfst, ist, du darfst. Du darfst Freiheit schmecken. Du darfst dich umgucken und sehen, Gott meint es unendlich gut mit dir. Du darfst die Erfahrung machen, geliebt und angenommen zu sein, dass Gott sich unendlich über dich freut, dass er das Beste für dich will, bevor irgendein Du sollst oder Du sollst nicht kommst. Wir glauben als Christen und Christinnen, dass gerade in der Begegnung mit Jesus das ist, was jedem und jeder von uns zugesprochen wird, ganz einzeln und individuell. Dass das die Macht hat, all diese anderen Du sollst und Du sollst nicht Dinge deines Lebens irgendwie abzuräumen und zu ersetzen mit einer ganz großen neuen Überschrift, die da heißt, du darfst, du bist angenommen und geliebt. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Leben erleben und erfahren darfst, dass du das hören darfst, diesen Zuspruch und diese Annahme durch Gott, der dich tiefer und umfassender liebt, als du dir vorstellen kannst. Ich wünsche dir, dass du diesem Gott, der deine Freiheit will, begegnen darfst. Amen.